Im September wird im Klagenfurter Wörtherseestadion ein Wald gepflanzt. Frei nach dem Künstler Max Peintner soll damit die ungebrochene Anziehungskraft der Natur dargestellt werden. Seit das Projekt öffentlich wurde, wird es heftig kritisiert. Die Kleine Zeitung bat den Initiator Klaus Littmann, aber auch Gegner und Kritiker zum sachlichen Austausch im Rahmen einer Podiumsdiskussion. Unter der Leitung von Thomas Tschick und Wolfgang Fercher wurde über eine Stunde lang diskutiert. Viel Spaß beim Mitschnitt dieser Diskussion.
Es gibt einiges an Begleitmusik zu dieser Ausstellung, die im September kommen wird. Und wir wollen jetzt auch ein bisschen was von der politischen Begleitmusik erklingen lassen, die jetzt seit über einem Jahr schon in der Stadt gibt, und dürfen dazu Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Matiaschitz und Stadtrat Christian Scheider auf das Herzlichste begrüßen. Schönen guten Abend Ihnen beiden. Frau Bürgermeisterin, ich fange gleich mal mit Ihnen mit einer Frage an. Sie haben 2017 entschlossen, für sich und später auch mit Ihren Kollegen in der Koalition, es wird dieses Projekt geben, haben mir auch einmal erzählt, das war ein bisschen eine einsame Entscheidung, auch in der ersten Phase von Ihnen. Wie oft haben Sie sich mittlerweile gefragt, ob das gescheit war, das zu machen? Sie ernten so viel Kritik wie sonst für keine politische Entscheidung, die Sie je getroffen haben.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Danke für diese Frage. Ich möchte vielleicht ein bisschen ausholen. Ich bin 2015 Bürgermeisterin geworden und habe das Problem gehabt, wir haben in Klagenfurt ein fertig gebautes Stadion gehabt für 30.000 Zuseher, keinen Fußballclub, und wir haben es nicht einmal benutzen dürfen. Es hat nämlich 6 Anrainer gegeben, die Dauereinsprüche erhoben haben. Und wir haben uns überlegt, was machen wir? Es sind 100 Millionen Steuergeld in dieses Stadion geflossen, und ich denke, man sollte mit diesem Stadion auch etwas machen. Im ersten Schritt haben wir dann eine Rechtssicherheit für dieses Stadion herbeigebracht. Mit den Anrainern haben wir uns geeinigt, und wir haben im Staatssenat beschlossen, dieses Stadion nicht nur für Fußballspiele, sondern auch multifunktional zu nutzen. Das heißt, für alles andere, es hat ja schon Motorrad, diese Dirt, wie heißt das?
Masters of Dirt.
Masters of Dirt. Es hat Fußballspiele gegeben, es hat Konzerte gegeben, es hat Eishockey gegeben und so weiter. Und es hat vor der Wahl mich schon der Herr Littmann einmal angesprochen und mir diese Kunstinstallation vorgestellt und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, das im Klagenfurter Stadion zu verwirklichen. Und Herr Littmann, Sie werden sich erinnern, meine einzige Frage damals war, wie viel kostet es der Stadt? Und der Herr Littmann hat gesagt, das stelle ich selber auf, das mache ich privat, mit Ermöglichern, mit Sponsoren. Und ich habe zu ihm dann gesagt, wenn ich Bürgermeisterin werde, kann ich mir ohne weiteres vorstellen, wenn es kein Steuergeld kostet, dass wir diese Kunstinstallation im Stadion verwirklichen. Und danach, ich glaube 1-2 Jahre später, sind sie dann tatsächlich gekommen. Gemeinsam mit der Koalition haben wir dann beschlossen, hier haben wir einen Zeitraum festgelegt, wo wir geschaut haben, was passierte im Stadion. 10 Jahre haben wir dieses Stadion, und was passierte in diesen 10 Jahren im September, Oktober. Und ich sage Ihnen, keine einzige Veranstaltung ist in diesen 10 Jahren, seit es dieses Stadion gibt, hat in diesen 10 Jahren, ist in diesem Zeitraum passiert. Und wir haben uns gedacht, das wäre ein guter Zeitraum, nachdem noch nie etwas passiert ist, dass man tatsächlich im September und Oktober diese wirklich größte Kunstinstallation, die Österreich jemals gesehen hat, verwirklichen kann. Und ich stehe heute noch dazu. Das, was mich erstaunt hat und das, was mich doch verwundert, ist nicht die Vehemenz, weil ich glaube, man kann dafür oder dagegen sein. Sie haben es zuerst gesagt. Aber ich denke, dass auch bei diesem Kulturprojekt sehr deutlich die Verrohung der Sprache immer deutlicher hervorkommt. Und das in einer Art und Weise, die eigentlich nicht mehr akzeptabel ist. Und dafür bin ich eigentlich schon dankbar, weil ich glaube, dass man das einfach einmal auf den Tisch legen sollte. Ich denke, das, was hier von Seiten der FPÖ betrieben wird, ist eine Menschenhatz auf der einen Seite und wirklich eine Verrohung der Sprache, die einen sprachlos macht. Ich muss wirklich sagen, ich tue mir oft schwer mit Postings, die da unterste Schublade irgendeine Kraftausdrücke verwenden. Das hat mit einer politischen Diskussion und einer Demokratie nichts mehr zu tun.
Wobei die Verrohung der Sprache war ja auch im Stadtsenat schon ein Thema in diesem Jahr.
ist im Staatssenat ein Thema. Ich denke, wir müssen uns alle an der Nase nehmen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich muss jetzt schon, also ich sage jetzt schon, ich weise das aufs Schärfste zurück, weil ich muss jetzt schon sagen, ich rede hier von einer extremen Verrohung, von einer Beschimpfung, die in keiner Weise mehr akzeptabel ist. Und ich muss von meiner Seite her einfach noch einmal darauf hinweisen, dass wir in Klagenfurt mit diesem Kunstprojekt die Möglichkeit haben, einfach einmal anders aufzuzeigen. Wir haben uns das auch angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie das ausschaut. Wie profitiert die Stadt Klagenfurt von diesem Kunstprojekt bis jetzt? Und ich muss von meiner Seite her sagen, dass das ausgesprochen positiv ist. Wir haben sehr, sehr viele bis China, bis Amerika, bis Südamerika Meldungen in den internationalen Medien, wo Klagenfurt positiv drüber kommt. Und wenn man den Vergleich anschaut, wie viel negative und wie viel positive Berichterstattungen, dann kommen wir auf 10% negative Berichterstattung, auf circa 50-60% neutrale und der Rest ist eine positive Berichterstattung, wo Klagenfurt, und ich möchte schon auch auf etwas noch erinnern, Klagenfurt ist in der Vergangenheit international eigentlich nur mit zwei Worten in Verbindung gebracht worden. Das eine war die Hypo und das andere war Haider. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass Klagenfurt vielleicht einmal mit einem Kunstprojekt wirklich zeigt, dass es eine innovative Stadt ist, dass sie eine positive Stadt ist. Und ich freue mich. Und ich freue mich über diese Möglichkeit, das auch zu zeigen. Und seit ich weiß, dass der Enea Enzo, das ist ein international berühmter und anerkannter Landschaftsarchitekt, dieses Projekt mit begleiten wird, weiß ich, dass das wirklich eine unglaubliche Geschichte wird. Es wird ein unglaublicher Farbenrausch, es wird eine wunderschöne Installation und wenn Sie mich fragen, weil Sie haben gesagt, es ist die größte Kunstinstallation, ja, das ist es, aber ich denke, es kann auch ein Mahnmal sein. Ein Mahnmal, was wir mit unserer Natur machen und dass wir heute in einer Situation schon sind, dass wir unsere Natur im Endeffekt, so wie im Zoo, die Tiere in einem Käfig, in dem Fall in einem Stadion betrachten. Danke und ich vielmals. Denke, das soll dieses Projekt auch ausdrücken und ich glaube, dass das in der heutigen Zeit absolut sinnvoll ist.
Ich glaube, das, das wird dann auch Thema sein bei unserer Diskussion mit dem Herrn Littmann. Herr Scheider, Sie haben ja diese Lobeshymne sicher schon des Öfteren gehört auf dieses Projekt. Sie kennen auch die Verträge, die Fakten und trotzdem sind Sie und Ihre Partei noch immer vehemente Gegner dieses Projektes. Warum eigentlich?
Zuerst einmal möchte ich zurückweisen, dass von unserer Seite irgendwelche Untergriffe getätigt werden. Wir haben Argumente. Die Argumente stechen offensichtlich bei der Bevölkerung, denn ich habe noch nie ein Projekt gesehen und ich bin jetzt schon lange in der Politik, das so auf so eine breite Ablehnung stößt in der Bevölkerung in Kärnten und darüber hinaus. Im Ausland wird gelächelt, in Kärnten hat man wirklich ein Unverständnis und natürlich auch einen Zorn, weil das ja jetzt letztendlich auch mit dem WRC ja einen massiven Schaden auch für den Kärntner und österreichischen Fußball bringt. Aber ich möchte anfangs eines sagen. Ich habe ja damals die Permanentmachung auch leisten müssen für dieses Stadion und es hat einen großen Fördergeber gegeben, das war der Bund, das war das Sportministerium. Hier gibt es Förderverträge und hier gibt es klare Vereinbarungen, zu welchen Zwecke der Bund diese Mittel fließen lässt. Und der damalige Sportminister Darabos hatte das mehrmals betont. Damals ist es ja um die 15 Millionen Euro für die Permanentmachung gegangen. Vorher hat es auch schon ein Geld gegeben, dass der Förderungsnehmer, das ist die Stadt, sich verpflichtet, das Stadion so auszustatten für die Abhaltung von Europacup-Spielen, UEFA-Cup-Spielen, Champions-League-Spielen, Länderspielen, internationalen Spielen, dass das natürlich oberste Priorität hat und daher haben wir auch das Geld für die Fertigstellung bekommen.
Aber genau, das ist ja keine Ausschließungsklausel
dabei. Das passiert jetzt nicht. Jetzt könnten wir internationale Ligaspiele abhalten, können das aber nicht, weil wir ein Projekt haben, das monatelang das Stadion blockiert. Das erste Mal, seitdem ich das miterleben durfte, das erste Mal ein Projektnehmer keinen einzigen Cent Miete bezahlen muss für diese lange Zeit im Stadion. Jeder Förderungsnehmer, jeder Junior-Cup-Veranstalter hat jede Stunde Miete bezahlen müssen, hat nicht einmal eine Chance auf eine Reduktion gehabt. Dann leben wir in einem Bundesland, in einem sehr waldreichen Bundesland, wo es eigentlich wichtig wäre, dass man die Schüler, die Bevölkerung und alle auf Waldlehrpfade hinausschickt in die Natur und diese wunderschöne Natur anschauen lässt. Gerade unweit von hier wird im Landhaushof werden die Bäume geschlägert, in der Stadt, bei uns werden sie ins Stadion transportiert. Und wir sind international, und das gibt ihr über Sportsendungen gesehen, da ist der Herr Riegel aufgetreten und da ist er interviewt worden, da hat niemand verstehen können, was da passiert, da werden wir ausgelacht. Da muss ich schon sagen, die zwei Sportreferenten haben für den Sport keinen Finger gerührt, haben dieses Kulturprojekt unterstützt. Und abschließend ist dazu zu sagen, dass es ein Märchen ist, dass dieses Projekt keine öffentliche Unterstützung bekommt. Es wird sukzessive herauskommen, dass es viele Unterstützungen und Förderungen für dieses Projekt auch von öffentlicher Seite gegeben hat.
Wissen Sie denn eine Summe? Wie viele Förderungen gibt es denn tatsächlich?
Es ist einmal die Förderung von 100.000 Euro, wo keine Miete verlangt wird, wenn man das hochrechnet. Das ist ja auch eine indirekte. Es würde sich jeder freuen, wenn er das Stadion gratis zur Verfügung gestellt bekommt für Monate. Bis jetzt ist es noch keinem gelungen. Es hat Förderungen gegeben im Kulturausschuss, 10.000 Euro Kooperationsprojekte, wo Bücher gemacht werden, Projekte gemacht werden. Es gibt ein Riesentransparent, das am Rathaus sehr lange, es wird also Werbung mitgemacht. Und es wird in allen Bereichen, haben wir heute auch gehört, auch in anderen Bereichen, es wird ja in den nächsten Tagen auch ein Thema sein, wird dieses Projekt unterstützt. Daher ist es ein Märchen, dass hier kein öffentliches Geld investiert wird. Also abschließend, weil wir wollen ja nicht zu lang werden, kann ich nur sagen, ein schwerer Fehler, dass man dieses Projekt verfolgt hat, ein schwerer Fehler, dass man nicht rechtzeitig die Kurve gekratzt hat und jetzt sozusagen eine Absage erteilt hat. Und politisch wird es natürlich eine dementsprechende Langzeitwirkung haben, denn die Bevölkerung hat kein Verständnis dafür.
Gut, da sagen wir Ihnen beiden mal ein ganz herzliches Dankeschön für diese klare Positionierung. Das wäre jetzt wahrscheinlich ein Gespräch, das wir noch über Stunden so weiterführen könnten. Sie werden es ja auch in anderer Form schon geführt haben, beziehungsweise noch weiterhin zu führen. Wir sagen Ihnen beiden jetzt mal ein ganz herzliches Dankeschön für das Abstecken dieser Eckpflöcke und vor allem auch diese ganzen Fragen, die jetzt aufgeworfen sind und viele weitere Aspekte, die immer wieder, wenn es heißt For Forest, auftauchen. Die wollen wir jetzt mit unseren drei Experten am heutigen Abend mal erörtern. Zum einen natürlich Klaus Littmann, er ist der Initiator des Projekts For Forest. Dankeschön fürs Kommen und Mitdiskutieren. Willkommen auch Angelika Hödl vom Kärntner Kulturgremium. Sie sieht das Ganze etwas kritischer als viele andere Leute in der Kärntner Kulturszene. Und wir haben Ihnen ja auch eine Versachlichung versprochen. Gerd Unterköfler, auch der Sportparkmanager, stellt sich unseren Fragen. Dankeschön, Herr Unterköfler.
Ja, der Herr Scheider hat schon einen Teil der Kritikpunkte, die immer wieder kommen, angesprochen. Ich möchte noch ein kurzes Best-of der Kommentare in unseren Online-Foren und auf unserer Facebook-Seite zum Besten geben. Da steht zum Beispiel geschrieben, das Stadion ist für Fußball da, nicht für Bäume. In Kärnten gibt es ohnehin genug Wald. Wenn ich Wald haben will, kann ich in den richtigen Wald gehen. In einem Wüstenstaat könnte man dieses Projekt machen, weil da gibt es keine Bäume. Das Ganze hat sowieso überhaupt nichts mit Kunst zu tun und für dieses Projekt wird Steuergeld verschwendet. Es gibt kaum jemanden in Kärnten, der nicht eine Meinung hat zu diesem Projekt und vor allem jene Personen, die dieses Projekt vehement ablehnen, tun das auch lautstark kund. Herr Littmann, ich würde Sie gerne fragen zu Beginn, haben Sie mit so viel Ablehnung gerechnet und haben Sie auch irgendwann schon gedacht, das Ganze einfach hinzuschmeißen, weil es keinen Sinn hat und so nicht lustig ist?
Na sicher nicht, das Letzte ganz garantiert nicht, denn ich bin ja von dem Projekt überzeugt, ich verfolge es seit über 30 Jahren und die Sinnhaftigkeit dieses Projektes ist vielleicht manchem nicht auf Anhieb erkennbar, aber die ist eindeutig vorhanden. Mit der Kritik muss man rechnen, das ist normal, wenn Sie in den öffentlichen Raum gehen und Das mache ich natürlich besonders gerne und das ist mir auch sehr wichtig, weil dort man wirklich eben viele, viele Menschen erreichen kann. Da muss man sich natürlich schon vorher selbst genau überlegen, was wären denn Angriffsflächen oder jetzt bei diesem Projekt, was wäre der Punkt, wo man sagen kann, na, das geht überhaupt nicht. Und da habe ich das lange mir überlegt und eigentlich war für mich die wichtigste Frage, dass man die beantworten kann, was passiert eigentlich mit dem Wald im Anschluss. Wenn ich das nicht hätte beantworten können, hätte sagen müssen, der Wald wird nachher verhäckselt, dann hätte es mich wahrscheinlich selber verhäckselt. Und das ist mir etwas, was ganz wichtig ist, eben auch im Sinn der Nachhaltigkeit, dass dieser Wald bestehen bleibt, beziehungsweise dass er auf ein Grundstück kommt, wo er für sich solitär steht und dort hoffentlich ein paar hundert Jahre stehen bleibt.
Ist diese Entscheidung jetzt endgültig schon gefallen? Es hat immer geheißen, eine Fläche in der Nähe vom Lakeside Park, dann hat es geheißen, nein, das funktioniert doch nicht.
Ja, im Moment, wird abgeklärt, wo ist das, welches ist der beste Grund, wo der Wald eben eine Chance hat. Sie wissen ja, dass das Gebiet vielseitig ist, aber auch viel Wasser hat und eben da sind jetzt die Experten von hier und auch vom Enzo Enea dran, das abzuklären, was der ideale Standort sein wird.
Sie sind ja jetzt mittlerweile in einiger Kritik auch gestanden. Sie kennen die Geschichte, der WRC hat einen sportlichen Sensationserfolg geschafft, hat sich für die European League qualifiziert, könnte jetzt im Stadion spielen, wenn da nicht die Bäume stehen würden. Und plötzlich ist eine Diskussion aufgetaucht, man hätte ja die Bäume um ein Jahr später verschieben können, ein Jahr später dort diese ganze Installation machen. Haben Sie sich das nicht selber zuzurechnen, dass es überhaupt diese Diskussion gibt und dass man Ihr Projekt immer mehr in Frage stellt, weil Sie es einfach auch nicht kommuniziert haben?
Also ich rechne mir nicht zu den Erfolg vom WAC. Das tue ich sicher nicht. Und ich finde das für den WAC auch toll und hoffe auch, dass er wirklich davon profitiert und weit kommt. Aber es ist so, damals, als wir über dieses Projekt diskutiert haben und ob das im Stadion stattfinden kann, war das zu einer Zeit, wo auch der WRC selber nicht daran geglaubt hat oder im Entferntesten daran gedacht hat, dass ihm das passiert, was ihm jetzt passiert ist.
Und ja, aber ich spreche jetzt auch nicht von der Phase vor 5 Jahren, sondern ich meine jetzt wirklich die letzten Monate als Ihr Co-Geschäftsführer.
Stellen Sie sich mal vor, ich meine, das Projekt ist doch eine Größenordnung, das ist wie ein Ozeandampfer, wenn der mal fährt, dann können Sie den nicht mehr aufhalten. Und ausgesehen haben wir Verträge abgeschlossen und Verträge sind eigentlich in meinem Verständnis dafür da, dass sich Menschen einigen, dass man etwas macht und dass man da eine Partnerschaft in dem Sinne eingeht und dann eben sich auch an das hält, was man miteinander ausgemacht hat.
Ihr Co-Geschäftsführer hat eine andere nautische Einschätzung, wenn wir beim Dampfer bleiben. Ihr Co-Geschäftsführer, der Herr Waldner.
Ja, das kann ja sein, aber es ist so, dass dieses Projekt wirklich nicht mehr zu verschieben ist. Das wäre genauso absurd, wenn ich jetzt würde sagen, ja gut, jetzt verschieben wir den Klimawandel um ein Jahr. Also ich meine, es geht ja hier um Inhalte und komischerweise wird bei diesem Projekt nie um Inhalte diskutiert. Es ist politischer kleiner Hickhack, der hier abläuft, der mit dem Projekt in Wahrheit überhaupt nichts zu tun hat.
Wir sind ja heute da, um sachlich über Inhalte zu diskutieren. Trotzdem müssen wir ganz kurz über eine Person noch reden, den Herrn Waldner. Stimmt das, dass Sie sich mit ihm zerstritten haben? Oder ist er nach wie vor an Bord?
Nein, der Herr Waldner und ich sind Menschen, die miteinander diskutieren. Und natürlich haben wir natürlich schon über den Umstand diskutiert, ob man jetzt verschieben sollte. Und ich bin vehement von Anfang an klar gewesen, dass das nicht mehr geht. Habe das auch dargelegt, habe übrigens auch dem Herrn Riegler, dem Präsidenten, das geschrieben, sehr sachlich und genau, habe nie eine Antwort erhalten. Ich habe auch auf seinen offenen Brief reagiert, auch da nie eine Antwort erhalten. Also und wenn Menschen sich zusammentun und ein Projekt verfolgen, kommen Phasen, wo der eine die Meinung hat und die andere die Meinung hat. Aber es ist jetzt eindeutig, dass wir am 8. September dieses Projekt im Wörthersee-Stadion eröffnen
werden. Und mit dem Herrn Waldner als Geschäftspartner?
Ja, davon gehe ich doch aus, natürlich. Warum soll das nicht so sein?
Wie groß ist sein Beitrag jetzt in, können Sie da eine Summe nennen?
Nein. Ich komme aus der Schweiz und rede nicht über Geld.
Ja, und das ist etwas, was Ihnen auch einiges an Kritik eingebracht hat in den letzten Monaten. Das Projekt solle 2 Millionen Euro kosten, haben Sie gesagt.
Habe ich nie gesagt.
Mindestens.
Habe ich nie gesagt. Nö.
Aber es gibt Mäzene aus der Schweiz, die Ihnen das zahlen. Sie legen aber
nicht. Sie wissen überhaupt nichts. Sie wissen nicht, was die Mäzene zahlen. Sie wissen nicht, was das Projekt kostet. Sie wissen nichts. Weil darüber nicht geredet wird. Nein, ich werde, wenn das Projekt vorbei ist, wenn Sie das dann noch aushalten bis dahin, werde ich Ihnen dann sagen, nach Abschluss, wenn alles abgerechnet ist, was das Projekt in Wahrheit gekostet hat. Ich frage Sie ja auch nicht nach dem, was Sie versteuern.
Das ist aber relativ einsichtig. Wir haben einen KV in Österreich und ich bin Angestellter als Journalist. Danke der Nachfrage. Ja. Frau Hödl, Sie haben ja auch ein bisschen dieses Mäzenatentum in einem offenen Brief kritisiert und gesagt, wenn man sich sozusagen als Geldgeber an diesem For Forest Projekt beteiligt, dann identifiziert man sich auch mit der Idee. Und Sie haben da ein bisschen Problem damit, mit den Leuten, die sich hier beteiligen und die sich hier sozusagen auch einen grünen Anstrich verpassen.
Ja, vielleicht darf ich etwas weiter ausholen zur Finanzierung noch. Ich denke mir, man sollte nicht vergessen, dass wenn etwas groß und verrückt ist, dann ist es nicht dieses Projekt, sondern das Stadion an sich. An diesem Stadion zahlt die Stadt Klagenfurt, also wir alle, mindestens noch 5 Jahre 4 Millionen und mit den Zinsen 4,8 Millionen jährlich, egal ob da drinnen etwas passiert oder nicht. Das sollten alle, die auch jetzt Kritik üben, wissen, und das hat nicht diese Stadtregierung zu verantworten. Das ist mir auch ganz wichtig. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich glaube, dass man für Kunst und für Kultur gar nicht genug öffentliches und privates Geld in die Hand nehmen kann und soll. Kunst ist etwas, was unser Leben bereichert und was ursächlich zu unserem Menschsein und zu unserer Entwicklung beiträgt. Also mich erschreckt auch nicht die Summe. Ja. Und sie nimmt sich angesichts der Stadionkosten wirklich sehr bescheiden aus für dieses Kunstprojekt. Das muss man auch einmal sagen. Wenn man sich der ganzen Situation aber jetzt ein bisschen differenziert nähert, dann werden Fragen aufgeworfen. Und ich möchte auch nicht in die Nähe der FPÖ-Argumentation kommen, weil ich die FPÖ in diesen Fragen sozusagen auch für nicht kompetent halte. Die FPÖ hat eine Hetzkampagne gegen Kärntner Künstler gestartet und hat einige Jahre denselben Künstler dann wieder mit dem Landeskulturpreis ausgezeichnet. Ich denke mir, also die kulturpolitische sachverständige Meinung der FPÖ hat sich selbst disqualifiziert, und dass hier in einer Art und Weise mobilisiert wird, auch gegen die Bürgermeisterin, davon müssen sich alle Bürgerinnen und Bürger bitte distanzieren. So etwas kann man nicht mittragen, und das können wir als Klima in dieser Stadt nicht haben wollen.
Aber was ist dann der Kritikpunkt?
Und jetzt ist mein Kritikpunkt ist jetzt folgender. Wenn man in das Stadion veranstaltet, dann muss man eben eine Miete zahlen. Und in diesem Fall, für dieses Kunstprojekt, muss eben keine Miete gezahlt werden. Was ich nicht verstehe, das betrifft nicht in erster Linie Sie, Herr Littmann, sondern das ist wirklich sozusagen eine kulturpolitische Frage an die Stadt, oder ich vermisse hier die kulturpolitische Haltung der Stadt, dass man sagt, zugunsten der Kunst nehmen wir dieses Geld in die Hand, im Wert der Miete. Der Herr Unterköfler wird es dann sagen können. Ich habe gehört, das sind, je nachdem, welche Infrastruktur genutzt wird, um die 10.000 Euro pro Tag. Aber das könnte eine beträchtliche Summe sein, die da zusammenkommt. Ja? Und man kann wirklich mit klaren Worten der Bevölkerung kommunizieren, die Kunst ist uns das wert, wir wollen das, wir stehen dazu, und deswegen bekommt dieses Kunstprojekt sozusagen dieses Stadion gratis. Und die Bevölkerung und die Stadt Klagenfurt verzichtet auf eine Einnahme zugunsten der Kunst. Das wäre eine Haltung gewesen, die ich mir gewünscht hätte zu diesem Projekt. Die Stadt hat eine andere Sprachregelung vorgegeben, Sie haben die dann auch übernommen, müssten Sie nicht, haben Sie aber eben getan. Eine zweite Facette ist, warum ich glaube, dass das auch nicht unter den Tisch gekehrt werden soll. Indirekt wird ja auch durch die Begleitprogramme und die Produktionen etwas eingebracht zu diesem Projekt. Und soweit ich informiert bin, finanzieren das die Kulturinitiativen, die da mitmachen, aus ihrem Jahresbudget bzw. aus Projektbudgets. Diese wiederum werden von der Stadt und vom Land subventioniert. Also es steckt schon Steuergeld drin, und man für diese Initiativen, na, Fördergeld ist Steuergeld, oder Sie finanzieren alle diese Initiativen. Also das ist ja auch eine Unklarheit. Ich weiß von einer Initiative, dass sie das aus ihrem Jahresbudget finanziert, und das Jahresbudget kommt eben von Stadt und Land und Bund. Ja. Und ich verstehe nicht, warum man das so intransparent kommuniziert, weil es ist ja nichts Verwerfliches. Aber indem man dann das unterschlägt und indem man das nicht benennt und indem man dann nicht sagt, ja okay, da machen jetzt so und so viele Initiativen mit, die machen das im Rahmen ihres Jahresprogrammes und seien bedankt dafür, dass sie auf diese Art und Weise zum Projekt beitragen, das fehlt mir. Und es ist etwas, sage ich mal, so ein bisschen schon ja, selbstherrlich, dann diese Punkte nicht zu erwähnen und immer wieder zu betonen und immer wieder zu perpetuieren, dass man sagt, es kostet keinen Cent, es kostet keinen Cent. Herr Littmann, es darf auch mehrere Cents kosten, wirklich. Ich wünsche mir Transparenz, Fairness jenen gegenüber, die da mitfinanzieren und wirklich auch sozusagen ein Aufwerten dadurch des Bewusstseins, dass für die Kultur auch etwas in die Hand genommen wird. Und der dritte Punkt noch, dann bin ich fertig in Bezug auf Finanzen, die Sponsorgeschichte. Ich denke mir, dass die Sponsorkonstellation eine ziemlich unglückliche ist. Wenn ich mir nämlich die Ansprüche und die Intentionen des Projekts ansehe, wo es sehr um Nachhaltigkeit und um Ökologie geht, dann ist es für mich zumindest so, ich weiß nicht, wie das andere sehen, aber widerspricht, sprechen sich eigentlich Sponsoren, die sie haben. Und ganz besonders hat mich verwundert, dass eben die Holzindustrie Tilly als Sponsor auftritt. In dem Projekt geht es um Bäume, um Wald, um Lebendigkeit sozusagen auch der Natur für uns Menschen. Und eine Holzindustriefirma ist ja natürlich unbenommen und aus ökonomischen Gründen notwendig, macht ja das Gegenteil, ja? Sie schlägert. Und die Firma Riedergarten ist auch nicht bekannt dafür, dass sie nachhaltig und ökologisch baut. Und ich glaube, dass, also für mich stellt sich das so dar, dass diese Sponsoren eigentlich ihre Intentionen konterkarieren, abschwächen und dadurch etwas Beliebigkeit auch in dieses Projekt kommt. Und man muss immer mitbedenken, Sponsoren machen das nicht umsonst, sie machen das zur Imageverbesserung. Und auf die Art und Weise wird das Kunstprojekt ökonomisch vereinnahmt und in gewisser Weise auch instrumentalisiert. Und der Gipfel sozusagen dieser Instrumentalisierung ist für mich diese Installation von der Holzindustrie Tilly mit dem Hochsitz und dieser Mauer vor der Villa Four Forest. Sie sagen, sie sind ein, ja, es präsentiert sich mir so wie eine Mauer. Sie sagen, sie sind ein weltoffener Mensch und diese Installation hat bitte mit Kunst nichts zu tun. Ich verstehe nicht, warum die dort steht. Und sie ist abweisend, sie ist abschreckend, sie ist das Gegenteil von weltoffen, sie schottet sich ab und es ist wirklich unerträglich, das anzusehen.
Gut, dann gehe ich mal auf das Letzte ein. Ich habe ja Ihren offenen Brief gelesen und muss Ihnen ehrlich sagen, sprachlich unterscheiden Sie sich da nicht großartig in gewissen Passagen von einer gewissen Partei. Was Sie jetzt, wenn Sie diese Skulptur ansprechen, das ist nicht eine Mauer, wie Sie schreiben, und die auch nicht, wie Sie sie vergleichen mit einer Initiative von Herrn Trump, das hat damit nichts zu tun. Es ist eine Skulptur, und wenn man etwas kritisiert, dann muss man sich, glaube ich, erstmal muss man mal recherchieren und hinterfragen, was ist das überhaupt? Es ist keine Mauer, sie schirmt überhaupt nichts ab, vor allem auch nicht dieses Gebäude, was uns dankenswerterweise durch den Herrn Waldner zur Verfügung steht. Und dieser Hochsitz, den haben Sie schon beschrieben, war noch gar nicht fertig war. Ich weiß nicht, wann Sie ihn jetzt zum letzten Mal gesehen haben. Da hängt nämlich jetzt in der Zwischenzeit, und das war von Anfang an geplant, eine weiße Fahne dran. Das hat vielleicht dann doch eine andere Bedeutung, als dass es, als das, nein, leider nicht. Also, und Sie bezeichnen es ja quasi schon als Wehrturm. Und diese Skulptur, die Sie dort sehen, das ist etwas, was sich verändern wird. Und ich finde immer, wenn man etwas kritisiert, dann hätten Sie zu mir kommen können. Und ich habe übrigens die ganze freie Szene ja mal eingeladen, da waren Sie dabei. Dann kann man darüber diskutieren, was das ist. Dann muss man es aber auch hinterfragen und vielleicht diejenigen fragen, die das initiiert haben. Und wenn jetzt Sie die Sponsoren ansprechen, Sie tun ja in dem Brief ja auch, in dem offenen Brief schreiben Sie ja, greifen Sie ja auch an, dass der Herr Tilly früher oder auch kein Geheimnis daraus gemacht hat, dass der Senior ein Freund von Herrn Haider war. Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, das ist mir egal, das geht mich nichts an und ich lasse mich auch nicht hier in irgendeine lokalpolitische Geschichte hineinziehen. Ich will ein Kunstprojekt realisieren und werde das realisieren. Es ist ein Kunstprojekt. Und ich muss mich darum nicht kümmern. Ich muss Ihnen ehrlich, ich habe Sie auch fertig reden lassen. Ich habe Sie fertig reden lassen. Ich habe Sie fertig reden lassen. Und es ist so, dass es ist mir 10-mal sympathischer, es ist einer ehrlich und sagt mir, wen er mal gewählt hat, als das, was jetzt abläuft, wo nämlich keiner den Herrn Kurz gewählt hat und schon gar keiner die FPÖ. Ich treffe nicht einen Menschen an, nicht? Der wirklich sagt, doch, ich habe die gewählt. Also das ist mir 10-mal lieber, dass ich einen habe, der das offen mir sagt, wozu er steht, dann kann ich damit umgehen. Und er vertritt natürlich jetzt eben holzverarbeitende Industrie, und ich glaube, das ist nicht so fremd von der ganzen Thematik, um die es geht, jetzt habe ich es. Weil das Projekt hat ja verschiedenste Aspekte. Es ist ja nicht ein Projekt, das nur ein einziges Thema behandelt. Es behandelt verschiedenste. Nicht? Natürlich, klar, für den Kunstaffinen, wenn er ins Stadion geht, für den ist das eine Skulptur oder eine Installation. Für den Zweiten hat das einen unglaublich philosophischen, symbolischen Wert und Charakter. Und eben, ob es Lebensbaum ist und so weiter. Und für die Jungen oder insbesondere für die Jungen oder für viele Menschen stellt es auch ein Mahnmal dar. Und ich möchte auch, dass das so offen bleibt und dass derjenige, der dort hineingeht, von morgens um 10 bis nachts um 10 Uhr die Möglichkeit hat, eben mal dort hineingeht und das macht oder ihm das passiert, um was es mir geht. Und da geht es bei mir bei allen Projekten so. Es geht um die Wahrnehmung. Und um die Wahrnehmung ist das Ausschlaggebende. Und wenn wir jetzt etwas nehmen, was eben man aus einem anderen Kontext kennt, was einem vielleicht gar nicht mehr auffällt, was so zur Selbstverständlichkeit wird. Und dass wir das jetzt nehmen, wie ein Stück Wald und das in einen neuen Kontext stellen, beziehungsweise in eine Kraterarchitektur wie ein Stadion, dann wird sich bei diesem Besucher hundertprozentig eine Wahrnehmungsveränderung.
Die Wahrnehmung wird sich auf jeden Fall
wird sich verändern. Und er soll sich da drinnen frei Aber bewegen, das von oben anschauen, von unten anschauen und sich wirklich wieder mal Gedanken drüber machen. Was sehe ich da eigentlich?
Genau.
Und es gibt wahnsinnig viele Fragen, nicht? Ich meine, wissen Sie, ich rege auch die Forstindustrie auf. Ich rege die Waldbesitzer auf, nicht? Weil natürlich der Enzo Ernea mit Recht gesagt hat, zum Beispiel, dass wir installieren dort einen Mischwald. Der Mischwald ist nicht nur in Kärnten, sondern überhaupt marginal. Der hat überhaupt nicht mehr die Bedeutung, die er haben müsste. Wir haben Monokulturen, die beste Angriffsfläche für Borkenkäfer und für die ganze Hitzewelle und alles. Also es ist eben ein sehr vielschichtiges Projekt und nicht nur eins, was man von Schwarz-Weiß betrachten kann.
Und bei der Vielschichtigkeit möchte ich auch noch mal einhaken, weil es ist tatsächlich vieles, was sozusagen dieses Projekt verwirklichen soll, was Sie an Ansprüchen formulieren auf Ihrer Homepage, auch in den Pressemeldungen. Mir fehlt trotzdem das, was der Kunst eigentlich eigen ist, mir fehlt die Zuspitzung und die Brisanz. Es ist sehr nämlich dahingehend, was das Thema Wald anbelangt. Ja? Und die wirklichen Brennpunkte, die werden nicht thematisiert. Und Brennpunkte meine ich jetzt wirklich sprichwörtlich, weil es gibt Waldrodungen, global betrachtet, im Amazonasgebiet. Da werden indigene Völker ausgerottet, da passiert der Genozid. Menschenrechtsorganisationen warnen davor. Es gibt Kinderarbeit in Indonesien auf den Palmölplantagen. Wir haben in Kärnten Sturmschäden noch und nöcher. Da gibt es arbeitende Menschen aus anderen Ländern, die mit Dumpinglöhnen hier abgespeist werden. Das ist ein Kärntner Problem. Und wir haben, die kleine Zeitung hat es berichtet, durchaus Probleme mit der Forstwirtschaft hier, weil 4, 5 Betriebe in Zusammenarbeit mit der Holzindustrie den Holzpreis derart runterdrücken, dass mittlere und kleine Waldarbeiter überhaupt keine Chance mehr haben. Und ich denke mir, Kunst muss zuspitzen, Kunst muss den Finger auf die Wunden legen. Und so wie das Projekt bisher transportiert wurde und kommuniziert wurde, sehe ich diese Brennpunkte nicht, ich sehe diese Zuspitzungen nicht, diese konkreten Anker, wo man einhaken könnte. Und das fehlt mir tatsächlich jetzt inhaltlich an dieser Herangehensweise. Und ich finde eben diese Ansprüche sehr pauschal und grundsätzlich. Dagegen kann man nichts haben, das ist logisch, das wird jeder unterschreiben, wir müssen den Wald schützen. Aber wie das jetzt inhaltlich hier platziert wird, in einer intakten Umgebung noch, Gott sei Dank, ja, weitgehend, also die Frage stellt sich mir dann schon, weil es ist dieses Stadion und die Installation doch etwas anders als dieses Bild vor 50 Jahren.
Gut, die ökologischen Aspekte wollen wir definitiv nochmal ansprechen. Mir geht es jetzt noch einmal um die finanzielle Dimension, Herr Unterköfler. Vielleicht wollen Sie da ein bisschen Licht in den Wald ein bisschen lichten sozusagen.
Ja, von meiner Seite auch herzlich willkommen, einen schönen Abend. Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst gehabt, nachdem es nur zwei Mikrofone gibt, dass ich gar nicht drankomme. Das war jetzt die Diskussion. Ich habe jetzt eine Zeit zugehört, also von den Fragen her, bitte.
Es sind jetzt Zahlen im Raum gestanden, die Sie uns bitte jetzt deutlich beantworten können. Der Herr Scheider spricht von 100.000 Euro entgangener Miete. Die Frau Hödel hat jetzt einmal sozusagen 10.000 Euro in den Raum gestellt, die das Stadion am Tag kosten würde. Pro Tag jetzt bitte, ja. 10.000 Euro pro Tag. In einem Internetbeitrag von Adentum haben Sie selber gesagt, naja, der Herr Littmann zahlt uns einen neuen Rasen, das ist uns mehr wert, als was der WAC mit 50.000 zuschauenden Gästen bei 3 Spielen reinbringen würde. Wo stehen wir jetzt da wirklich in finanziellen Dimensionen,
bitte? Ja, es ist im Prinzip ja so, dass viele Zahlen durch die Gegend geworfen werden. Also hier kommen wieder Zahlen, da kommen 10.000 am Tag. Es ist leider so, dass bei den Zahlen vieles stimmt, aber vieles auch nicht. Es ist so, es hängt davon ab, was für eine Veranstaltung ist es, wie viele Zuschauer kommen. Wir beteiligen uns auch an der Ticketbeteiligung, wenn die Tickets verkauft werden und so weiter, da hätten wir relativ wenig. Also ich kann nur einmal einen Ansatz nehmen, wo mir eine Zahl hernimmt, die im Internet auch herumgegeistert ist, wo man gesagt hat, ich glaube, das war der Vizebürgermeister Germ, dass man gesagt hat, 50.000 bringt eine Veranstaltung. Ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, jetzt immer genaue Zahlen zu nehmen. Nehmen wir einfach eine Zahl her, sagen wir eine Großveranstaltung in der Größenordnung mit den 50.000 Euro, das eine Großveranstaltung bringen könnte. Jetzt, wenn ich es jetzt fiktiv nehme, also für mich ist einmal klar, also klar, im Herbst wird diese Kunstinstallation stattfinden, also da führt ja kein Weg mehr vorbei und es ist auch richtig und gut so, dass das so ist. Weil wir haben ja 2016 bzw. 2017 beschlossen, das zu machen, einen Plan gemacht, was machen wir 2018, was machen wir 2019, was machen wir 2020. Aber zunächst, wenn ich ein bisschen Zeit habe, komme ich später. Also sagen wir jetzt einmal 50.000 eine Veranstaltung, 3 fiktive Fußballspiele, die wir hier hätten, sind 150.000 Euro, die in meine Kasse kämen. Der Herr Littmann zahlt den Rasen, also wir haben in dieser Sendung gesagt, Faktum, der kostet 150.000 Euro, damit hätte ich das schon herinnen. Was noch weiters dazu kommt, und das habe ich dort auch kurz gesagt, aber es wurde nur wieder ein ganz kurzer Ausschnitt gebracht, da ist das auch nicht gekommen. Wir haben uns auch so weit geeinigt, dass wir gesagt haben, er möchte gern früher anfangen mit dieser Kunstinstallation, weil er sich da Geld spart und langsamer arbeiten kann und dann nicht gleichzeitig und Nachtschichten einlegen muss. Ich habe ihm das Stadion dafür jetzt dann vermietet, habe gesagt, er kann es nach der Andreaberg haben, wir haben da keine Großveranstaltung danach mehr und haben gesagt, okay, das wären für mich theoretisch vielleicht 2 Veranstaltungen. Ich habe mit Klaus früher gesprochen, ich darf die Zahl jetzt nennen, wir haben 100.000 Euro dafür als Einnahme einmal fürs Stadion wieder lukriert. Also in Wirklichkeit zahlt das Projekt jetzt schon 250.000 Euro in meine Kasse. Das wären 5 Veranstaltungen, wenn man die fiktive Zahl jetzt einmal hernimmt, die früher in den Raum geworfen worden ist. Ich meine, die ist in der Größenordnung, wäre es vielleicht richtig, vielleicht ist es ein bisschen falsch, aber sie deckt sich vielleicht auch mit den 10.000 am Tag, weil das ist schon klar, ich kann nicht jeden Tag eine Veranstaltung machen, also das ist eine fiktive Zahl, weil dann könnte ich 365 mal 10.000 rechnen und müsste sagen, ich bin ein super Gewinnbetrieb und wir sponsern die Stadtwerke und sonst was noch umgekehrt.
Gell? Aber Prinzip, haben Sie Einblick in die Finanzierungsstruktur von dem Projekt? Haben Sie die Bankgarantie ganz genau geprüft?
Größenordnungsmäßig habe ich Einblick in diese Struktur, die da kommt. Die Bankgarantie muss ja vorliegen. Das ist ja im Prinzip, die kommt von einem Institut, die prüft dann mein Rechtsanwalt. Das ist im Prinzip ja bei jeder Großveranstaltung gleich. Ich habe ja auch im Gemeinderat schon mal gesagt, also es wird immer so hingehauen, die Veranstaltung und Risiko und so weiter, was kann da alles passieren? Also wenn ich das jetzt immer, was jetzt immer hochgerechnet wird, was die Bankgarantie und so weiter kommen soll, dann hätte ich keine Konzerte. Also kein Konzertveranstalter legt eine Bankgarantie in der Größenordnung, die der Herr Littmann hier legen muss, weil dann wäre das so, dann kommt keiner. Dann kommt kein Konzertveranstalter nach Klagenfurt und sagt, wenn Klagenfurt nicht ein bisschen Risiko tragen will, dann kommen wir nicht hierher.
Herr Littmann, apropos Konzertveranstalter, kleiner Exkurs, wann ist der Termin für das Rammstein-Konzert 2020?
Im Prinzip habe ich den Trailer auch gesehen, ich freue mich, dass Rammstein unser Stadion einmal erwähnt, mehr sage ich dazu nicht, vielleicht bin ich sozusagen bekannt, es sagt der Veranstalter, wann wer kommt und es kommen ja jetzt genug heuer, also im Prinzip, ich glaube, wir haben ein Schmankerl, das heuer stattfindet, aber wenn Sie schon das fragen, ich habe auch eine lustige Episode von gestern, mich hat am Abend auch ein Redakteur von einem namhaften Fernsehinstitut angerufen, hat mich auch gefragt, Rammstein, wann kommt Rammstein. Und wissen Sie, was er noch gesagt hat? Er gesagt hat, ja, Herr Unterköfler, Sie haben ja Ihr Wort gebrochen. Sie haben gesagt, heuer wird multifunktional, wir machen alles Konzerte und nächstes Jahr kommt viel Fußball. Wie kommen Sie auf die Idee, dass Sie jetzt Rammstein nach Klagenfurt bringen? Und dann habe ich schon gefragt, also muss in Klagenfurt eigentlich immer alles falsch sein, was wir machen? Also es ist immer sozusagen negativ besetzt. Wir haben auch ein bisschen...
Ja, wenn man die Argumentation der FPÖ oder vom Herrn Scheider hernimmt, der sagt, das ist ein Fußballstadion, steht auch in diesen Förderungsvereinbarungen für internationale Fußballspiele, dann dürften Konzerte auch nicht stattfinden.
Der Christian, also Herr Scheider, ich schätze ihn ja auch sehr, er war ja lange auch mein Bürgermeister, ich habe ja schon 3 Bürgermeister hinter mir sozusagen, die hier und eine Bürgermeisterin, die ich noch lange haben werde, so wie ich das glaube, im Prinzip. Also ich habe dann auf seiner Facebook-Seite auch dazu geschrieben, ich werde sofort anrufen bei Ed Sheeran und bei Bon Jovi und denen sagen, bitte kommt nicht, wir dürfen das ja eigentlich gar nicht, also im Stadion eine multifunktionale Geschichte machen. Ich glaube, man muss jetzt einfach nur wirklich sagen, so wie Sie am Anfang schon gesagt haben, dieser Passus, der mit dem Bund drinnen steht, der ist schon richtig, aber der schließt nichts aus. Also er schließt nicht aus, dass man andere Veranstaltungen macht. Wir haben ein klares Programm für 2017 gemacht, ein klares Programm für 2018 und ein klares Programm für 2019. Also 2017 haben wir, 2016 fange ich so an, haben wir endlich diesen endgültigen Bescheid gehabt, dass wir alles machen dürfen, was wir wollen, in Größenordnung mit den Anrainern abgestimmt, mit 5 Großveranstaltungen. Wir haben dann 2017 große Konzerte gemacht, mit Elton John und das zweite mit Robbie Williams. Und haben dann beschlossen, was machen wir 2018? Also, was machen wir da? Und dann haben gesagt, wir müssen viel Fußball machen, weil wir müssen für den Fußball auch was tun. Ich wurde dann auch geprügelt für die Aussage, wir machen nächstes Jahr was für Fußball. Wir werden jetzt schauen, was da alles kommen wird. Wir müssen den Bundesliga-Betrieb ein bisschen hinaufbringen. Wir müssen auch Regionalliga-Fußball machen. Wurde ich schwer geprügelt für diese Aussage.
Aber ich glaube, ein Länderspiel oder ein potenzielles Länderspiel gegen Nordmazedonien entgeht Ihnen
ja, auch. Ja, lassen Sie mich da ausreden. Dann habe ich 2018 haben wir viel Fußball gemacht. Wir haben Deutschland hier gehabt, sofort ausverkauft. Aber der Rest mussten wir leider sagen, alle schreien, wir wollen Fußball, nur es kommt keiner hin. Muss ich ehrlich dazu sagen. Wir haben heuer auch gespielt, Slowenien, Österreich. Es ist um alles gegangen bei diesem Spiel. Wir waren mit 20.000 Personen, mit aller Kraft, alle haben sich beteiligt, mit günstigeren Tickets und. Wir waren zu einem Drittel leer, wenn man es immer so negativ betrachtet, wie man sonst sagt. Ich sage immer zu einem Drittel voll, aber wir waren zu einem Drittel leer. Zwei Drittel voll, genau. Also man sollte jetzt einmal, wie beim Stadion ist es immer so, ich bringe es einmal so hin. Man muss einmal sagen, sehen wir es mal positiv. Wir sehen beim Stadion immer... Das ist bekannt. Ja? Ed Sheeran, 20 Minuten ausverkauft, 2x 30.000. Also die Leute wollen mehr Konzerte, Großveranstaltungen. Wir müssen aber beides machen. Und heuer ist das Programm so, dass wir gesagt haben, wir haben einen Angelpunkt, der 2017 schon beschlossen wurde, diese Installation des Waldes, von der ich total begeistert bin. Dann haben wir am Rand, aufgrund dessen das Jahr 2019 geplant. Das Jahr 2019 wurde mit Fußball gefüllt bis Mitte Juni. Wir haben da sogar noch das Glück gehabt, das Cup-Finale zu bekommen, haben es auch in einer Woche hingebracht, dass es auch dort stattfinden kann. Wir sind dann wieder geprügelt worden, dass wir keinen schönen Rasen haben, sonderbarerweise, war aber eigentlich perfekt. Und im Prinzip haben wir da das Länderspiel abgewickelt, haben vorgestern 12.000 Jugendliche da gehabt, multifunktionale Veranstaltungen United World Games, eigentlich nicht erlaubt, laut dem Bundes, sozusagen, wenn man das hernimmt, haben jetzt Ed Sheeran, okay, dann Ed Sheeran ist sportlich mit Gitarre, also dann haben wir jetzt Ed Sheeran
im Prinzip. Man wird jedenfalls schwitzen. Ja.
Aber gibt es irgendwelche anderen Projektbetreiber, die dieses Stadion eigentlich kostenlos zur Verfügung bekommen?
Ja, wie gesagt, mietfrei ist jetzt nicht kostenlos. Gell? Erstens zahlt er für eine frühere Miete sowieso Geld. Zweitens zahlt er die Fixkosten, also die Kosten, was anlaufen von Strom, Wasser, Heizung und so weiter, die er für diese 8 Wochen auch zahlen muss. Und dann zahlt er den neuen Rasen. Und die Konzertveranstalter müssen bei dieser Sache nur ganz wenig für die Rasenschilden zahlen. Und das ist auch der Grund, warum sie kommen. Das kann ich auch kurz erklären. Wir sind mit unserem Stadion mit den 30.000 eine sehr knappe Situation für große Künstler. Also große Künstler spielen bei 50, 60, 70.000 Personen, sonst rechnet es sich nicht für den Veranstalter. Wir müssen es also kostengünstige Alternativen bieten, wie sie kommen können. Mit diesen Kunstinstallationen ist es uns gelungen, den Rasen woanders hinzuschieben und woanders zu verrechnen, sonst hätten wir diese 3 Konzerte nicht, weil wir sozusagen jetzt den Rasen am Schluss machen. Wir können auch alle Platten liegen lassen, bis nach dem Termin, wo sozusagen die Kunstinstallation fertig ist. Also sparen wir uns hier auch Geld und so haben wir das ganze Jahr geplant. Dass es dann gekommen ist, dass mein Fußballverein draußen, der ja jetzt auch in der zweiten Liga spielt, wo ich mich sehr freue, hat auch eine Herausforderung gegeben. Wir haben im Winter dann eine Ersatzspielstätte gebaut, für die ich auch wieder geprügelt worden bin. Die braucht ja keiner. Erkläre ich dann auch, dass man vielleicht doch die braucht im Prinzip. Dann ist der WRC jetzt in diese Gruppenphase gekommen. Dazu muss ich auch sagen, weil es ist dann auch gesagt worden, voriges Jahr im September hätte man ja wissen müssen, dass der WEC in die Gruppenphase kommt. Super, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich wirklich gut. Aber was man vielleicht absehen hätte können, der WEC kommt in die Qualifikationsrunde. Es gibt 3 Qualifikationsrunden. Erste ist beim Ed Sheeran-Konzert, zweite ist beim Bon Jovi-Konzert und dritte ist beim Andrea Beck-Konzert. Also hätte ich im September sagen müssen, Konzerte abgesagt, es gibt eine Gefahr.
Das wären schöne Halbzeit-Acts.
Ja, und im Prinzip, genau, und im Prinzip muss man auch sagen, Graz passt perfekt für diese Spiele, die der WRC abwickelt. Von der Größe des Stadions ist das wirklich richtig und perfekt, das Stadion draußen, obwohl ich den WRC sehr gerne hier gehabt hätte und froh wäre, wenn das so ist. Aber im Leben ist es so, man muss sich entscheiden und da muss man bei einem Weg bleiben. Und Verschiebung, darf ich noch kurz, die Verschiebung wäre auch schwierig gewesen, wenn es auch der Herr Liedmann gemacht hätte. Ich habe nächstes Jahr im September Bocelli, hätte ich den wieder anrufen sollen und sagen, kommst du bitte auch nicht, die Karten sind zwar schon verkauft. Und das Zweite ist noch, ich habe einen Heimverein, auf den ich auch sehr stolz bin, der nächstes Jahr vielleicht in die erste Bundesliga kommt und dann im Herbst eher kein Stadion hätte. Also da ist mir mein eigener Verein einmal wirklich näher und der WRC hat ein Stadion. Er hat in Graz ein Stadion und man darf nicht sagen, er kann nicht spielen. Und Graz ist nicht am Ende der Welt und nicht am Mond, sondern 80 Kilometer von Wolfsberg entfernt und Klagenfurt 76. Also wie gesagt. Jetzt habe ich meine Chance genutzt, das Mikrofon kurz zu haben. Jetzt gebe ich es wieder mal.
Behalten Sie es noch kurz. Wir werden dann gleich im Detail über Kunst- und Klimaaspekte diskutieren. Weil wir gerade beim Sportlichen waren und Sie die Austria Klagenfurt angesprochen haben, hackt man das Thema noch schnell ab. Dieses Ersatzstadion, dieses Ausweichstadion, dieser Außenplatz oder dieser Trainingsplatz, war das tatsächlich geplant, den schon zu adaptieren oder war das jetzt notwendig, um der Austria die Lizenz zu retten?
Der Austria die Lizenz zu retten, das ist einmal klar, aber ich sage dann jetzt ein Beispiel. Die Bundesliga hat ausgelost für die Herbstrunde, die jetzt kommt. Wissen Sie, wann das erste Heimspiel ist? Am 4. August. Am 3. August haben wir das Andrea-Berg-Konzert. Also wie gesagt, wir hätten im Stadion nicht spielen können, er hätte nicht spielen können und er spielt draußen am Freiplatz. Und wir haben immer wieder das Problem oder das Thema, dass wir kleinere Spiele jetzt haben und kein Ersatzstadion haben. Und wir sind jetzt in Österreich eines der komfortablen Stadien, die ein Bundesliga-Stadion 1 haben und ein Bundesliga-Stadion 2 zu Kosten, die wirklich nahezu gegen Null gehen, muss ich ehrlich sagen. Also die Kosten sind normalerweise bei 1-2 Millionen und wir haben nicht einmal ein Zehntel dafür gebraucht. Also ich muss das schon sagen. Und was ich ganz früher noch sagen wollte, was mich ein bisschen sehr getroffen hat, weil man gesagt hat, was das Stadion so viel kostet und so weiter und die Zahlen waren einmal falsch, aber es ist ja egal, es sind viele falsche Zahlen unterwegs. Ich möchte nur sagen, das wäre ähnlich schlimm, als wenn ich vom Sport her komme, vom Sport und so weiter, sagen würde, es kann ja nicht sein, dass 14 Millionen in die Kultur, ins Stadttheater gehen im Prinzip und 400.000 Leute, die dort bespaßt werden. Ich meine, das wäre für mich gleich schlimm. Wir haben draußen im Stadion 2 Millionen Aufwendungen und Kosten, wir haben 1 Million Abgang. Das ist momentan so, zu dem stehe ich auch und ich mag sagen, 1 Million Abgang, vielleicht sollte man wirklich hier einmal nicht von Zuschuss reden, sondern wirklich einmal von Sportförderung reden, weil man redet immer von Kulturförderung, es gehört die Kultur gefördert, kann man nicht auch einmal von Sportförderung reden. Wir haben draußen, ich sage mal, ungefähr die Zahl ist von 700 bis 800 Sportlern, die permanent den Sportpark nutzen und wenn man das vielleicht mit der Zahl einmal relativiert, wie viel Jugend wir von der Strahle holen und vom Handy und vom Computer wegholen, ist glaube ich diese Zahl mit, ich sage mal, 80.000 im Monat wirklich nicht schlimm, aber ich glaube, da sind ja eh alle einig, was du
sagst. Ich glaube, da gibt es ein Missverständnis, weil ich habe die Kreditrückzahlung gemeint. Und die Kreditrückzahlung läuft sozusagen unabhängig von dem, was an laufenden Kosten sind.
Sei es nicht böse, wenn ich mir vornehme, ich baue eine große Anlage und ich habe das Geld nicht in Bar und ich muss dann den Kredit zurückzahlen, dass man dann den Betreiber umhängt und sagt, das ist ein Moloch, der das einfach zahlen muss. Das wäre so, wie Sie beim Haus da haben, sagen, ich habe das Geld nicht gehabt, das Haus zu bauen und dann ist der Kredit so teuer.
Ich meine, ja, und Herr Köfler, ich glaube, Sie wissen, dass das Stadion zu damaligen Zeiten, wo es beschlossen worden ist, auch die Wogen hochgehen ließ und dass es genug Kritikpunkte gab und dass es immens schwierig war, ohne ein Nachnutzungskonzept das Ding überhaupt zum Rennen zu bringen. Und man darf sich kritisch über diese Entscheidung tatsächlich äußern, ob es in dieser Dimension sozusagen wirklich notwendig gewesen wäre. Jetzt haben wir es, jetzt sind wir froh, dass es irgendwie genutzt wird, keine Frage, aber man sollte das nicht unterschlagen. Und 4 Millionen Kreditrückzahlung jetzt noch 5 Jahre weiter seit 2008 oder so, das ist...
Es ist sehr viel
Geld. Das ist mehr Geld, als die Kultur und die freie Kulturszene in Kärnten in den ganzen 10 Jahren jemals gesehen hat.
Ja, aber das wäre so ähnlich, als wenn Sie das Stadttheater den Bau da zurechnen zum Betrieb. Ich meine, das bringt aber nichts weiter. Ich will nur sagen, die Kultur... Ja, Entschuldige, ich wollte das nur als Beispiel bringen. Also das ist von dem Thema her, glaube ich, jetzt. Ja, ich würde sagen, Sport, über so sind mit Kulturmädchen. Fürs beide ist das Geld wichtig.
Ich habe es nicht gemacht, Sie haben begonnen damit. Gut, reden wir mal über die Klimafragen, Herr Littmann. Sie haben ja schon angesprochen, Ihnen wird ein bisschen zu sehr über Randthematiken gesprochen und die Frage des Klimas wird Ihnen zu wenig thematisiert. Jetzt haben Sie schon mit der Anlieferung der Bäume auch wieder die nächste Aufregung gesorgt. Die Bäume sind aus Holland, Italien, anderen Teilen Europas gekommen, Deutschland. In Österreich hätten Sie keine Bäume gefunden, in geeigneter Form, haben Sie gesagt. Lässt sich das vereinbaren mit einem Projekt, das natürlich auch aufzeigen will, passt auf Leute, wir haben einen Klimawandel und Klimawandel ist natürlich zu einem gewissen Teil auch verkehrsgemacht.
Ja, das ist völlig richtig und ich kann Ihnen auch sagen, in dem ersten Moment, wo man mir gesagt hat oder mitgeteilt hat, dass wir diese Bäume in Österreich nicht bekommen, weil das war an sich von Anfang an meine Intention, dass wir sie aus Österreich haben, war das für mich mehr als eine Schrecksekunde. Aber es ist einfach eine Tatsache, dass wenn man ein solches Projekt realisieren möchte, dass man quasi ausgewachsenen Wald braucht. Das heißt, das sind Bäume, die um die 13, 14, 15 Meter hoch sind. Man kann nicht hingehen, einfach einen Baum ausgraben und dann ins Stadion stellen. Es müssen verschulte Bäume sein. Das heißt also Bäume, die, ich sage es in der einfachen Sprache, alle 5 Jahre umgetopft werden, also die immer in diesen Ballen sind, dass sie eben auch keinen Stress haben, dass man die Feinwurzeln nicht beschädigt und so weiter. Und wenn Sie solche Bäume suchen in Österreich, also Enzo Enea hat seine sogenannten Baumscouts ausgeschickt und die haben wirklich ganz Österreich durchkämmt, sämtliche Baumschulen, dann ist das Resultat eben das, dass es diese Bäume schlichtweg nicht gibt. Und das hat auch eine gewisse Logik, denn Baumschulen wollen Bäume verkaufen, aber die verkaufen Bäume natürlich in einer Größenordnung, die nicht in dieser ist. Denn wenn das so wäre, das sind Bäume, die alle 30, 40 Jahre alt sind. Und eine Baumschule will sicher keinen Baum haben, der 30, 40 Jahre alt ist. Das wäre nämlich dann ein Ladenhüter. Und dafür gibt es natürlich jetzt in Europa 3, 4 Gebiete, wo das schon lange so gemacht wird, dass eben Bäume so hochgezogen werden, dass sie eben in dieser Größenordnung sind. Die Kunden sind dort Gemeinden, Städte und auch andere, auch Privatpersonen, die sich das leisten können. Und ich habe dann gesagt, wir müssen das erst einmal prüfen, ob das überhaupt geht. Man hat dann, ist von dem Fall ausgegangen, wenn wir sämtliche Bäume, es sind 300 Stück, in Österreich gefunden hätten, wie viele Kilometer hätten wir fahren müssen, mit welchen Fahrzeugen und was würde das eben bedeuten an Abgasen und so weiter. Und das haben wir errechnet und zur gleichen Zeit haben wir parallel errechnet, was es heißt, wenn wir sie von 3 Orten holen. Und wir haben sie von 3 Orten. Wir haben sie aus der Nähe von Bologna, dort ist so ein Gebiet. Wir haben sie aus Belgien und aus Deutschland. Und wir haben das dann errechnet, mit welchen Fahrzeugen man da fährt, wie viele Bäume man mit einem oder mit, also entsprechenden Fahrzeugen ja transportieren kann. Und sind am Schluss bei der Rechnung zu meiner positiven Überraschung dazu gekommen, dass es günstiger ist, wenn wir sie so, also so...
Betriebswirtschaftlich günstiger oder ökologisch günstiger?
Beides. Das eine schließt das andere nicht aus. Und das war für mich dann das Wichtigste. Aber noch wichtiger war für mich eben, dass es keine Leerfahrten gibt zurück. Nicht? Also deswegen haben wir mit einem österreichischen Transporteur das organisiert, dass der uns möglich macht, dass es nicht zu viele Leerfahrten gibt. Und 80% waren eben keine Leerfahrten. Und wenn man das unterm Strich berechnet, dann tun diese Mittel den Zweck erfüllen.
Ja, aber darf ich nachfragen, wie viele Bäume bekommt man auf einen Sattel? Also ich habe
das ist unterschiedlich.
Drei bis vier.
Nein, das ist unterschiedlich. Ja. Es gibt solche, da kriegen Sie nur einen drauf, ja, weil es kommt ja darauf an, was für eine Größenordnung das ist. Hängt ganz von der Baumart und von der Größe der Bäume ab. Aber wir haben Fahrzeuge, wo wir 6, 7, 8 Stück transportieren können. Also das sind Fahrzeuge, die natürlich eine ganz andere Dimension haben, mit denen man hier, also auf diesen Strecken gar nicht mit einem Wahnsinnsaufwand fahren könnte.
Aber ich muss jetzt trotzdem diese mathematische Logik hinterfragen, weil wenn ich 6, 7 Bäume aus Österreich auf einen Sattel schleppe, Ja, das können wir nachher vielleicht austauschen, weil dieser ökologische Fußabdruck, der interessiert mich. Weil eine Anfahrt von Belgien mit gleich viel Fahrten wie Fahrten aus Österreich.
Es sind eben nicht gleich viel Fahrten.
Naja, man kriegt immer gleich viele Bäume auf den Sattel. Egal ob aus Österreich oder aus Belgien. Nein,
das ist eben nicht so. Ne?
Okay, dann müssen wir das nachher im Detail noch klären.
Aber Herr Littmann, verstehen Sie diese Kritik oder verstehen Sie, dass die Menschen sich wundern, weil ungefähr 15 Meter vom Stadion entfernt fängt das erste Waldstück an, ein paar hundert Meter weiter ist ein Natura 2000 Gebiet, 62% der Fläche Kärntens sind bewaldet. Verstehen Sie die Leute, die sagen, hätte das doch in einem Wüstenstaat gemacht?
Ja, also in einem Wüstenstaat wäre es absolut idiotisch. Also das wäre von der Ökologie her ganz, ganz absurd. Nein, ich meine, es geht ja darum, ich meine, warum bin ich mit diesem Projekt in Klagenfurt? Ich bin ja nicht in Klagenfurt mit diesem Projekt, weil hier der Wald so wunderbar ist. Ich bin hier aus reinem Zufall auf der einen Seite, nämlich ich verfolge dieses Projekt, wie ich es schon anfangs gesagt habe, seit 30 Jahren. Und ich habe in verschiedenen Stadien bei uns in der Schweiz, in benachbarten Deutschland oder Frankreich, habe ich vorgesprochen, wenn ein Stadion zur Diskussion stand. Aber wenn ein Fußballclub, Entschuldigung, einigermaßen erfolgreich Fußball spielt, haben sie eigentlich keine Chance, weil da ist so viel Geld involviert. Und wenn die Champions League noch dabei ist, wie das in Basel 8 Jahre lang jetzt der Fall war, haben sie null Chance. Und es war ein reiner Zufall, dass ein junger Künstler, der hier in Klagenfurt für die Lentauer eine Installation gemacht hat oder mehrere, mir Fotos gezeigt hatte und mir da auf diesem einen Foto ein Stadion war und hat mir dann eben von diesem Stadion erzählt, hat mir natürlich erzählt, dass es ein Zankapfel ist und ein Politikum und so weiter und so fort, hat mir aber auch gesagt, und so wie ich es heute ausdrücke, dass es eben ein Stadion ist, das nicht hundertprozentig ausgelastet ist. Und das liegt halt vielleicht auch am Fußballclub, dass das so ist. Und da bin ich draufgesprungen, weil ich gedacht habe, da habe ich vielleicht die Chance, ein Zeitfenster zu finden, wo man dieses Projekt umsetzen kann.
Also wenn Sie
ob dieses Projekt in Klagenfurt stattfindet oder in Helsinki oder in weiß der Teufel in der Schweiz, ist sekundär.
Also wenn Sie einen Künstler getroffen hätten, der Ihnen von einem leerstehenden Stadion der Euro 2004 in Portugal erzählt hätte, wäre das Projekt jetzt vielleicht dort?
Dann wäre es in Portugal.
Okay. Gut. Immerhin, Yerevan hat auch ein schönes Stadion, habe ich heute mal so ein paar so erfahren. Wenn wir jetzt mal so auf dieses Bendner-Bild bauen, das ist ja das Ding, das Sie aus der zweiten Dimension in die dritte erheben wollen. Und die Frau Hödel hat gefragt, ist das wirklich überhaupt dann sozusagen gelungen? Wird dieses Bild gelingen? Das ist schon auch eine Frage, die mich, seit ich diese Frage gehört hat, ein bisschen umtreibt. Was machen Sie, wenn das Bild einfach nicht spektakulär ist? Weil man hat Klagenfurt, jetzt im Hintergrund haben wir das Bild, nicht diese Skyline, die Bendner gezeichnet hat, es hat nicht diese Dystopie. Wir kennen die anderen Bilder vom Klagenfurter Stadion, wo es ordentlich schön viel Wald und grüne Wiese rund um das Stadion gibt. Was machen Sie, wenn das Bild jetzt doch nicht so eindrucksvoll ist? Oder wie haben Sie die Vorkehrung auch getroffen?
Ja, also es wird eindrucksvoll sein, da habe ich keinen Zweifel. Aber jetzt muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Also diese Zeichnung, die Max Bendner 1970 gezeichnet hat, mit dem wunderbaren Titel Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur, darum geht es da auf diesem Bild, nicht? Ist ein Stadion, ein Fantasiestadion oder vielleicht hat eine Anlehnung ans Praterstadion dabei, das haben mir ein paar gesagt, aufgrund gewisser Elemente. Aber das ist eine Ausgangslage in dieses Stadion, das wir hier haben, was meiner Meinung nach absolut perfekt ist. Das hat mit dem Stadion nichts zu tun. Es ist ein Fußballstadion, das ist kein Fußballstadion. Es ist ein Fußballstadion, wo der Kontrast zwischen dem Künstlichen und dem Natürlichen perfekt ist. Es ist ein Stadion, das besteht aus Glas, Stahl und Beton. Es ist dichter, die Menschen sind viel dichter drauf und es schließt sich oben zu. Nicht? Ich brauche keine Krane drum, um das auszudrücken, was da ist. Und ich meine, ich mache das ja nicht jetzt einfach ohne Max Bendner. Ich meine, ich bin zu Max Bendner damals gegangen, wollte eigentlich die Zeichnung kaufen, die war aber schon längst verkauft in eine Sammlung nach Amerika und ich war damals so und nach wie vor von der Zeichnung und von der Aussagekraft dieser Zeichnung so fasziniert, dass ich gesagt habe, dem Max Bendner, eigentlich müsste man das real werden lassen und das passiert jetzt und das passiert in Zusammenarbeit mit ihm. Er war auch hier, hat sich das Stadion angeschaut, er hat dann so reagiert, dass er hat gesagt, das ist viel zu schön. im ersten Moment, aber er ist in der Zwischenzeit auch der Überzeugung, dass das da drinnen sehr gut funktionieren wird. Und mit dem Enzo Enea haben wir jemanden, der wirklich professionell mit Pflanzen umgeht und verantwortlich mit Pflanzen umgeht. Und Sie können sich darauf verlassen, dass der Max und ich das schon so machen, dass das Bild seine Strahlkraft und Wirkung hat und dadurch auch um die Welt gehen wird.
Wer hat die Rechte an diesem Bild dann?
Wie meinen Sie die Rechte?
Es wird ja jemand an diesem Bild auch verdienen wollen.
Wer soll an dem Bild was verdienen wollen? Es ist ein völlig nicht kommerzielles Projekt.
Also Sie wollen nichts an diesem Bild verdienen?
Ich wüsste nicht, auf welche Art ich an diesem Bild Geld verdienen soll.
Sie reden nicht gern über Geld, Sie reden auch nicht gern über die Erwartungen, was das Zuschauerinteresse betrifft. Wie viele Menschen sollen denn in diesem Projektzeitraum ins Stadion kommen?
So viele wie möglich.
Was heißt das? Wie oft wollen Sie das Stadion ausverkaufen?
Mehr wie 30.000 auf einmal geht nicht.
Erwarten Sie, dass 30.000 hinkommen zum Opening am 8. September?
Wann das soweit sein wird, weiß ich nicht. Aber ich habe eine Idee, wo das vielleicht passieren könnte. Versprechen kann ich es nicht.
Jetzt könnte man meinen, Sie sagen deshalb keine Erwartungen, damit danach niemand sagen kann, das Projekt war ein Flop, weil niemand hingekommen ist.
Wissen Sie, ich weiß jetzt schon, wer sagt, es ist ein Flop. Das geht doch gar nicht darum. Für mich ist der Erfolg ein ganz anderer. Für mich, der hängt nicht davon, ob jetzt hier Hunderttausende gekommen sind oder 50.000 wie bei einem, oder 30.000 wie bei einem Fußballspiel. Darum geht es gar nicht. Für mich ist der Erfolg dann da, wenn dieses Bild, was da entsteht, in den Köpfen der Menschen hängen bleibt, wenn es sich da vertieft und all das, was damit verbunden ist, in den Menschen ist und das vielleicht dann eben auch zu einer Auseinandersetzung führt und vielleicht sogar zu einer Veränderung der eigenen Haltung.
Darf ich zu dem Bild noch einmal nachfragen?
Moment, Frau Hödl, ich würde jetzt gerne bei meinem Unterköffler ansetzen. Sie werden ja ein bisschen pragmatischer sein und mit einer gewissen Besucherzahl rechnen müssen. Verraten Sie uns die bitte.
Ja, man kann es ja wieder einfach sagen. Man könnte sagen, es wird immer verglichen, immer um 3 Fußballspiele verloren vom WRC. Also ich würde einmal sagen, einmal ist er vielleicht voll, wenn wir Glück haben, zweimal mit 10.000 sind 50.000. Also müsst ihr sagen, wenn mehr wie 50.000 kommen, ist er schon Erfolg oder wie? Man, das wäre jetzt wirklich aufs Pragmatische einfach heruntergebrochen. Und mir gefällt ja die Diskussion sehr gut. Auch früher, wie man diskutiert hat, ja, kann das sein, was mit den LKW jetzt die Bäume hergekarrt werden? Ja, vielleicht führt es aber wirklich zu einem Umdenken, dass man mal nachdenkt, was kann wir mit LKW ja sowieso durch die Gegend und brauchen wir das alles. Weil ich glaube, um das geht es ja im Projekt, dass man im Kopf einmal nachdenkt, was machen wir mit unserer Umwelt? Wie gehen wir mit der Umwelt um? Dass es durch ein Kunstprojekt initiiert wird, ist ja das Tollste überhaupt, finde ich, dass die Kunst jetzt da mit dem Klima und so weiter da auch in Kombination gezeigt wird und dass die Leute hineingehen. Und wie gesagt, wenn da 1.000 hineingehen und sagen, ich habe im Kopf jetzt eine Änderung, bei mir findet eine Änderung statt, ich sehe einfach die Natur ganz anders, ich sehe das Lebewesen Baum da, das gefährdet ist. Es passt ja, ist zwar ein blödes Wort, aber es passt ja komplett in diesen Zeitgeist momentan hinein. Und ich sage Ihnen auch noch was, ein Erlebnis, was ich jetzt gemacht habe. Wir haben die United World Games gehabt jetzt mit 12.000 Jugendlichen. Die haben den Frieden und alles hier gefeiert. Und am Ende des Tages haben wir das dann zusammenräumen müssen und das hat so ausgeschaut wie 12.000 Mal McDonald's. Und ich glaube, da haben wir noch relativ viel Arbeit vor uns, den Jugend, die Welt retten will, zu sagen, ja, ihr müsst aber aufpassen, auch darauf müssen alle schauen, dass wir das Plastik nicht wegwerfen und. Und das Projekt bringt, glaube ich, jetzt schon so viel, dass viele Leute vielleicht jetzt einmal drüber nachdenken. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man die Botschaft nicht denen auf das Hirn klebt, um zu sagen, wir machen das darum, sondern es soll den Klick machen, aha, darum machen die das da draußen, dieses Projekt. Und ich glaube, wenn das passiert, dann sind wirklich die Zuschauerzahlen egal, weil mit dem Bild und mit dieser Diskussion setzen sich sehr, sehr viele Menschen auseinander und es werden schon viele schauen kommen.
Aber das heißt, es gibt dann auch keinen Plastikbecher während der Veranstaltung?
Sicher nicht.
Sicher nicht?
Sicher nicht.
Ja. Aber bekommt man was zu trinken, wenn man sich den Wald anschaut?
Natürlich kriegen Sie was zu trinken, logisch, klar. Kriegen Sie was zu trinken. Aber etwas möchte ich jetzt doch noch sagen, weil wir reden jetzt immer über diese Thematik, aber weil Sie vorhin das Begleitprogramm erwähnt haben, das finde ich nämlich etwas ganz Wesentliches. Als ich hierher gekommen bin, ich bewege mich hier frei, ich bin auf fremdem Territorium, ich saß lange, viele Abende im Theatercafé, an anderen Orten, überall und habe mit vielen, vielen Menschen mich unterhalten. Und am Anfang habe ich immer gedacht, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Alle sind sie am Klagen, alle am Jammern, alles ist schrecklich, alle hauen ab und so weiter und so fort. Und ich war frei, bin in dieser Stadt rumgelaufen, bin dann mal ins MMKK und in die Stadtgalerie und habe mit dem Verantwortlichen dort gesprochen. gesprochen, eigentlich mehr mit der Idee, mich vorzustellen, denn wenn man mit sowas in so eine Stadt kommt, gebührt es der Anstand, dass man sich einmal vorstellt. In dem Gespräch entstand dann das Thema, ob es vielleicht nicht ganz spannend wäre, wenn wir zum Beispiel eine große Ausstellung hätten dort in der Stadtgalerie und im MMKK, dass sie zusammenspannen mit ihrem normalen Budget, was sie haben jedes Jahr, und dort zu dieser Thematik etwas machen. Und die haben sich dafür begeistert und die machen das jetzt. Und jetzt haben wir dort eine sehr, glaube ich, sehr spannende Ausstellung unter dem Titel Touch Wood. Und das ist die Ausstellung, die große Begleitausstellung. Ich bin dann weitergezogen. Ich bin zum Musilhaus. Es wird jetzt ein literarisches Begleitprogramm geben. Auch immer zu dieser Thematik. Wir haben eigentlich alle künstlerischen Ausdruckformen dabei, weil dieses Thema Natur, Wald, Baum kommt überall drin vor, ob es jetzt Theater ist oder ob es Film ist oder ob es Musik ist. Und mit diesem Projekt zeigt sich Klagenfurt für mich auf eine unglaublich sympathische Art und Weise und, glaube ich, zeigt auch dem Klagenfurter selbst, welche Ressourcen eigentlich in dieser Stadt da sind, was hier kulturell geleistet werden kann und geleistet wird, und dass dann die Politik dadurch natürlich auch herausgefordert wird, und das habe ich auch schon bei der Eröffnung von der Giacometti-Ausstellung gesagt, darüber nachzudenken, und nicht nur darüber nachzudenken, sondern zu schauen, dass man es schafft, für die Kultur mehr Geld ausgeben zu können, weil das ist Lebenselixier. Dann, glaube ich, hat dieses Projekt noch mehr bewirkt, als eben nur eben diese Diskussion, also nur die Diskussionen, die bis jetzt geführt wurden.
Ich denke mir, das Projekt wird ein Begleitprogramm brauchen.
Das hat es.
Ja, ein Begleitprogramm, das aber hoffentlich dann auch die Brisanz der Thematik auf den Punkt bringt und nicht nur sozusagen eben diese generalisierende Darstellung Wald, Natur, das verstehen wir alle, das unterschreiben wir alle hundertprozentig.
Also ich kann aber Sie beruhigen, es wird Symposien geben, die im Stadion stattfinden zu der Thematik. Es werden Umweltschützer werden eingeladen. Es gibt da ein zusätzliches Programm. Wir arbeiten mit der Universität zusammen. Also da können Sie beruhigt sein. Sie müssen sich viel freie Zeit nehmen.
Mache ich gerne, für die Kunst immer, kein Problem. Aber zum Bild selber hätte ich noch eine Frage. Es ist ja die Sprache und die Rede von Wald. Und ich denke mal, einen Wald stellt man sich dann schon mit mindestens 20, 30 Meter hohen Bäumen vor. Und soviel ich weiß, waren ursprünglich 18 Meter hohe Bäume geplant. Ja, ganz am Beginn 18 Meter hohe. Und
ich
dann
weiß
eben,
nicht, wo Sie das her
haben. Und naja, Sie haben sich in Kärnten ja auch an Menschen gewendet und mit denen gesprochen am Beginn, und da waren 18 Meter hohe Bäume als ursprünglicher Plan. Das wurde dann verworfen.
Also die Bäume sind geschrumpft.
Und die Bäume...
Sie reden die Unwahrheit.
Nein, ich rede nicht die Unwahrheit. Ich habe recherchiert. Das ist sozusagen auch Teil der Vorbereitung gewesen.
Also wenn Sie recherchiert haben, hätten Sie so einen Brief nie geschrieben.
Dieser Brief ist einer Installation geschuldet, die nicht keine Installation ist.
Für die Online-User, wir werden den Brief dann vollständig noch zum Online-Artikel dazu packen, damit man auch hinterher noch verfolgen kann, was Ihre
konkrete
Punkt. Also bitte, letztendlich sind es jetzt 12 bis 14 Meter hohe Bäume. Das stimmt.
14, 15 Meter hohe Bäume sind es.
Ja, okay, das sind jetzt, genau. Und meine Frage ist jetzt die Wirkung. Ja? Es macht einen Unterschied.
Kommen Sie ins Stadion und Sie werden sehen. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Okay, Sie sind überzeugt davon, es wird funktionieren. Ich setze ein Fragezeichen, ob sozusagen die Höhe der Bäume ausreichen wird, wirklich dieses Waldgefühl auch zu vermitteln. Die Kronen sind von verschulten Bäumen kleiner, nicht Wildwuchs und wie man es aus der Natur kennt. Und man muss einfach, es ist ein künstlicher Wald. Und das ist ein künstlicher Wald, der eigentlich uns sagen soll, dass der natürliche Wald das Wesentliche und Wichtige ist, das wir erhalten sollen. Und hier wird dann sozusagen sehr viel investiert in eine Darstellungsform, die man, glaube ich, heute zeitgemäß auch anders rüberbringen könnte. Wenn das Thema Natur thematisiert werden soll, dann muss man, glaube ich, nicht also die verschulten Bäume als Beispiel nehmen. Es gibt ein ästhetisches Bild ab, ohne Zweifel. Sie haben die Jahreszeit gut gewählt. Die Blätter werden sich bunt färben. Aber ich setze trotzdem ein Fragezeichen, ob die Wirkung, so wie Sie es sich vorstellen, auch rüberkommt. Und das steht mir auch zu.
Lassen wir uns überraschen.
Frau Hödl, darf ich da eine Frage anschließen? Sehen Sie denn irgendeine Möglichkeit, dass man den künstlerischen Wert dieses Projekts messbar macht? Auch im Vergleich zu anderen großen Kunstinstallationen im öffentlichen Raum?
Ja, messbar in der Kunst ist immer sehr schwierig, aber natürlich gibt es, denke ich mir, Möglichkeiten, das irgendwo dann einzuordnen. Das sind Besucherinnen, Besucherzahlen selbstverständlich. Das ist die internationale Presse, die Berichterstattung, wie wir das in Fachzeitschriften aufgenommen. Ja. Also einfach die Rezension von diesem Projekt international, weil das ist ja auch Ihre Intention, dass das international Spuren hinterlassen soll. Da kann man natürlich schauen, okay, wie schaut das aus? Man kann es messen, das haben Sie nie forciert, aber natürlich an den Nächtigungszahlen, das ist auch immer ein Faktor, wo man sagen kann, hat das eine Zugkraft, bringt das Menschen hierher? Und aus all diesen Bereichen, glaube ich, kann man sich dann schon ein Bild dann auch machen, ob es erfolgreich war. Letztendlich muss ich sagen, also einen Teilerfolg haben Sie ja für sich verbucht, weil auch die Gegnerschaft hier in Kärnten, die Sie bemerken, arbeitet Ihnen zu. Und es ist als Erfolgs, das Projekt kennt jeder, ja. Auch die Negativ-Publicity nützt Ihnen und dem Projekt immens.
Also es nützt mir nichts, wenn ich auf der Straße angepöbelt werde, wo man mir sagt, hau ab, du Hurensohn, geh zurück in die Schweiz. Wissen Sie, die Form der Auseinandersetzung hier, die ist sowas von übel und niederträchtig, dass ich Ihnen sagen muss, ich bin froh, wenn ich wieder in der Schweiz bin.
Da stimme ich Ihnen zu, dass das einfach nicht sein sollte und dass diese Verrohung der Sprache, also die heute schon angesprochen wurde.
Im Gegenteil.
Aber das die ist bekannt, übel, ganz aber, übel. Aber es ist übel, das auszuhalten, dafür habe ich größtes Verständnis. Ja, aber die das zu tun, selbstverständlich, aber der Publicity des Projektes arbeitet das auch in irgendeiner Weise doch zu, weil über dieses Projekt, ja,
also redet in Kärnten. Auf diese Form von Publicity jeder. Kann ich gerne verzichten, möglich, da kann sie das Gift möglich, drauf nehmen. Ja.
Zum Abschluss noch ein Blick in die Zukunft mit dem Herrn Unterköfler. Würde mich interessieren, auch den Erfahrungen, die Sie bis jetzt machen mit diesem Projekt. Wird das Stadion auch in Zukunft für Kunstinstallationen zur Verfügung stehen oder konzentrieren Sie sich dann doch lieber auf Fußball und Konzerte?
Ja, wie der Klaus am Anfang schon gesagt hat, das Zeitfenster war ja extrem eng. Weil es ist zu einer Zeit gekommen, wo man wirklich sagen muss, da war noch nicht so ein Boom im Stadion. Wir sind ja jetzt, ich glaube, ich übertreibe nicht, wir sind ein sehr, sehr ausgelastetes Stadion, am meisten ausgelastet in Österreich sowieso. Und ich glaube, wir können auch mit Deutschland uns messen. Also so eine große Installation wird nicht mehr möglich sein, dieses Zeitfenster zu geben, weil es ist ein großes Zeitfenster, was wir jetzt gegeben haben, aus damaliger Sicht. Aber Kunst machen wir sowieso im Stadion draußen. Wir haben die als Fassade auch künstlerisch gestaltet. Wir arbeiten mit der Kunstakademie Kärnten zusammen, mit denen wir Kunstinstallationen draußen machen. Wir wollen natürlich mehr in die Richtung machen. Ich habe mir auch schon mal gedacht, wir haben einen großen Polizeiumgang oben, wo man ganz oben rundherum gehen kann. Vielleicht macht man da mal eine Bildausstellung dort oben und macht da was, wo man nicht hinkommt zum Bild, aber hinschauen kann. Ich hätte da viele Ideen und ich glaube, da ist jetzt der Raum offen und vielleicht kann man noch schneller was machen. Also ich glaube, man sollte jetzt wirklich sagen, okay, jetzt haben wir das Stadion für diesen Bereich auch einmal erkannt, identifiziert, dass das auch möglich wäre. Nicht drüber nachdenken, ja, ist das überhaupt erlaubt? Und wie kann man herausfinden, dass das sowas nicht erlaubt ist? Wobei ich sagen muss, mir tut es auch leid um den WRC. Ich hätte ihn auch gern gehabt. Wir haben den Fußball sehr gern draußen. Er ist auch wichtig für uns. Aber ich glaube, das Stadion wird auch andere Leute jetzt anlocken. Die werden auch sehen, was draußen los ist. Und die Kunst ist herzlich willkommen. So wie der Sport, so wie die Konzerte, wie alles draußen.
Gut, da sagen wir Ihnen dreien hier auf der Bühne mal ein ganz herzliches Dankeschön fürs angeregte Diskutieren. Wenn Sie, liebe Zuschauer, uns bis jetzt treu geblieben sind, dann kommt jetzt ein Programmpunkt, der Sie vermutlich auch noch interessieren würde. Denn aus der Edition der Kleine Zeitung dürfen wir Ihnen jetzt ein Magazinbuch vorstellen. Und davon dürfen wir die Leiterin der Edition Kleine Zeitung zu uns auf die Bühne bitten, Carina Kerschbaumer. Bitte schön, liebe Carina.
Guten Abend.
Carina, du hast ein Buch produziert zum Thema For Forest. Hier hinten sehen wir auch einige PDF-Seiten da noch. Erzähl uns noch mal ganz rasch, was darf sich der Leser von diesem Magazinbuch erwarten?
Ja, zunächst einmal freut es mich, heute Ihnen hier dieses Magazinbuch quasi direkt aus der Druckerei druckfrisch präsentieren zu können. Was kann sich der Leser davon erwarten? Wir geben darin einen kleinen Einblick über die Entstehungsgeschichte dieses Projektes, aber vor allem auch präsentiert Karin Waldner-Pitutschnig in diesem Magazinbuch einige andere Kunstprojekte, Kunstinstallationen im öffentlichen Raum, wie beispielsweise bereits im Jahre 1982 vom inszenatorischen Genie Josef Beuys, der damals in Kassel auch ein Waldprojekt gemacht hat, ist massiv damals allerdings kritisiert worden. Er hat nämlich, sein Projekt hat geheißen Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung, und er hat damals bei der Documenta 7000 Steine angehäuft. Die Kasseler haben alle gesagt, was soll das, was soll das? Und für jeden Stein hat er dann einen Baum pflanzen lassen. Und was ist geblieben davon? Es sind heute noch diese, ich glaube, 7000 Bäume, die damals gepflanzt wurden, nicht sofort, aber im Laufe der Jahre, sind heute noch in Kassel. Und es werden auch einige andere Projekte vorgestellt. Und vor allem, was mich persönlich enorm fasziniert hat, Karin Waldner-Bedutschnik hat den geheimen Urwald Kärntens porträtiert. Ich habe bis heute nicht gewusst, dass dieser Urwald in Kärnten überhaupt existiert. Er befindet sich im Rosental, für all jene, die es nicht wissen. Man findet dort 350 bis 450 Jahre alte Bäume. Und Sie sehen eines der Fotos, Helmut Weichselbraun hat fotografiert und für diese fantastischen Fotos gesorgt. Und das ist ein Wald, in den kein Mensch eingreift. Es ist dort noch nie ein Baum gefällt worden. Und die Klagenfurter Stadtverwaltung und das Landwirtschaftsministerium, oder heute heißt es, glaube ich, Lebensministerium, sorgen dafür, dass dieser Wald wirklich so bleibt, wie er ist. Ja, das war nur ein ganz kurzer Auszug aus diesem Magazinbuch, der keine Wertung jetzt ist über das konkrete Projekt, sondern einfach präsentiert, was es sonst noch an solchen an Kunstprojekten gibt. Es ist auch Enzo Enea in diesem Buch porträtiert und auch ein Interview mit Max Peintner. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen ein wenig Geschmack, ein wenig Gusto gemacht auf dieses Buch. Es wird im Buchhandel erhältlich sein und in den Büros der Kleinen Zeitung. Ich habe dort ein Magazin auch aufgelegt. Ich werde das andere noch dazulegen. Sie können darin blättern. Und ich hoffe, es gefällt Ihnen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank Ihnen hier bei uns in der Kleinen Zeitung auf der Eventplattform und Ihnen zu Hause